Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der in seiner gesamten Fußballerkarriere weniger Gegenspieler ausgedribbelt und alt aussehen lassen hat als Julian Boccaccio in der 93. Minute gegen Kickers Emden. Henning Menke. Hi Henning.
Moin, hast du schön gesagt. Ist nicht ganz korrekt. Als gelernter Torwart habe ich auch öfter mal im Sturm ausgeholfen.
Hast du?
Ja, meistens auch eine Bude gemacht und da ist sicherlich auch der ein oder andere umkurvt worden. Vielleicht nicht so elegant.
Boah, das erinnert mich direkt an Johnny Peitzmeier, da muss ich reingehen. Den haben wir nach dem Spiel auf seine offensive Spielweise angesprochen. Er meinte, er war früher ja auch mal Stürmer. Das liegt im Blut.
Ja, es liegt im Blut. Das ist immer so ein Satz, den man dann sagt, wenn alle ohne Herzinfarkt durch das Spiel gekommen sind. Solange es gut geht, ist ja alles in Ordnung.
Der Ball war sehr lange unterwegs von Tilo Steffens aus 40 Metern, der dann knapp am Tor vorbeisegelte.
Man hat nur darauf gewartet, dass das Netz wackelt, aber es wackelte dann nicht. Also alles gut.
Henning, ich gehe heute auch direkt rein in die Szene des Spiels in der Nachspielzeit. Ich habe dazu ein Statement vom Trainer Dario Fossi, der was zu der Aktion von Julian Boccaccio sagt und zu der Bedeutung und der Rolle von Julian Boccaccio für den VfB. Und du als halb Bremer, halb Oldenburger, wir haben darüber gesprochen, das könnte etwas in dir auslösen. Ich spiele es mal ab.
Wenn man einen Spieler wie Julian Boccaccio in der Mannschaft hat, wir sind jetzt nicht so weit weg von Werder Bremen, deshalb nehme ich diesen Vergleich, dann hat man einen Diego gehabt oder einen Miku, die Dinge machen, die vielleicht viele Spieler nicht so machen. Und wir wissen, dass Jule jetzt nicht der prädestinierteste in meinem System Achter ist, der dann nach hinten rennt, grätscht oder die Bälle verteidigt. Wir wissen auch, dass er Dinge macht, die vielleicht nicht 100% dann sauber sind, aber wir wissen auch, was er gut macht. Und die letzte Aktion ist einfach super. Ich habe es nicht gesehen, weil alle aufgesprungen sind. Ich bin sitzen geblieben, ich habe es nicht gesehen. Ich freue mich dann, wenn ich es im Video sehe. Aber bei Julian ist ganz klar, der hat, glaube ich, heute seine 13. Torvorlage, hat 4-5 Tore. Der hat keinen Freifahrtschein, aber er weiß, dass er, oder wir wissen auch als Mannschaft, dass er ein Spieler ist, der uns vielleicht mal defensiv nicht so 100% hilft, aber wir ihn offensiv einfach auch sehr gebrauchen. Und deshalb hat er seine Spielanteile und deshalb macht er uns sehr stark, weil er einfach auch super gut performt. Und wir ihn anders bewerten als einen anderen Spieler, ohne zu sagen, dass er Freifahrtschein hat.
Diego, Miku, Boccaccio. Henning, was macht das mit dir?
Ja, wohlige, warme Erinnerung, das stimmt. Da fallen mir viele, viele Dinge ein. Dario will damit was anderes sagen. Ne? Er will nicht sagen, dass Julian Boccaccio auf dem gleichen Niveau Fußball spielt wie Diego und Miku zu ihren besten Zeiten, sondern dass er diese Rolle auf dem Feld hat und dass er für die außergewöhnlichen Momente da ist. Und damit hat er auch völlig recht. Genauso wollte er nicht sagen, wir sind nicht weit weg von Bremen sportlich, sondern geografisch.
Ja.
Und
aber Bremen 2 ist auch schon eine kleine Lücke jetzt inzwischen.
Ja, weit weg, also sportlich. Er war auch noch von seinen Emotionen, glaube ich, gefesselt auf der Pressekonferenz. Ich weiß, was er meint und damit hat er auch recht.
Von seinen Emotionen gefesselt, da muss ich gerade schon schmunzeln. Wir werden da später in dieser Folge drauf zurechtkommen. Da gab es die ein oder andere bemerkenswerte Aussage tatsächlich. Komm, lass uns kurz bei der Aktion noch bleiben. Wir müssen es einmal schildern für unsere Hörerinnen und Hörer, die, ich glaube, sie haben es wahrscheinlich alle gesehen, aber vielleicht hat es der ein oder andere nicht gesehen. 93. Minute, Julian auf dem rechten Flügel. Zwei Emder Gegenspieler, ich glaube, es waren Adu und Steffen. Beide in Richtung Tatanbahn geschickt mit einem Haken, genau durch die Lücke durchgegangen. Und dann persönlich habe ich von der Tribüne gedacht, jetzt zieht er ab, weil er hat natürlich auch einen super Schuss und er macht auch die Schussfinte.
Das haben wir alle gedacht.
Genau, und macht dann noch den extra Haken an einem Gegenspieler vorbei, legt den Ball dann perfekt quer auf Moses Otuali, der den Fuß zum 2-2-1-Sieg, wir haben noch gar nicht den Sieg benannt, zum 2-2-1-Derby-Sieg gegen Kickers Emden vollendet.
Ja, am Ende waren es dann 4 Gegenspieler, glaube ich, mit dem Pass noch zurück auf ja. Otuali. Ja, Sieg müssen wir. Jeder, der das gerade hört, weiß, dass wir das Ding 2-1 gewonnen haben, das Derby. Das war eine Situation, ein Tor wie ein Gemälde. Wenn das wirklich mit der Meisterschaft und dem Aufstieg klappt, dann wird man sich an dieses Tor erinnern und man wird in 30 Jahren von diesem Tor sprechen. Das ist so.
Das sagt das lebende VfB-Lexikon. In 30 Jahren, wenn wir diesen Podcast weiterhin machen, dann werden wir darüber sprechen. Damals 2025, am 11. Oktober.
Als wir noch im altehrwürdigen Marschwegstadion gespielt haben und nicht wieder in Donnerschwee. Ah, da wird es auch Romantiker geben, die sagen, ach, die Tatanbahn.
30 Jahren, da steht die übernächste Arena schon.
Ja, die erweiterbar ist auf 50.000.
Okay. Henning, wir kommen zurück zum Sachlichen. Wir wollen natürlich über das Derby sprechen. Wir fangen vorne an und ich freue mich auf später, denn ich glaube, das wird durchaus unterhaltsam, wenn wir über die Aussagen des Trainers, des Tabellenführers noch mal ein bisschen diskutieren. Bevor wir richtig einsteigen, den kleinen Einschub sollten wir machen. Henning, es gab in der zweiten Halbzeit einen medizinischen Notfall im Marschwegstadion. Das hat gute 20, 25 Minuten gedauert. Da musste eine Person reanimiert werden im Oldenburger Block. Nach allem, was wir vom VfB gehört haben, ist der Zustand stabil. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Wir wünschen alles Gute und gute Besserung. Ne?
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Das hat dem Spiel und der Stimmung im Stadion natürlich den Stecker gezogen.
Ja.
Dazu muss man sagen, wir beide sitzen ja auf der Haupttribüne.
Ja.
Man sah dann irgendwann, dass eine große Schwenkfahne über den Block gezogen wird. Erster Gedanke, gleich wird irgendwas angezündet. Die Bengalos werden bereitgelegt. Das wäre ungewöhnlich gewesen, das mit der Schwenkfahne zu machen. Da wäre normalerweise eine andere Plane dann da gewesen. Und so ist dann doch den meisten ziemlich schnell klar geworden, dass gerade was Ernstes ist. Bemerkenswert, sofort der Support eingestellt, komplett, auch von der Emder-Seite.
Genau,
das muss man, glaube ich, dazu sagen.
Auch lobend erwähnen, weil es ja durchaus da eine große Rivalität gibt.
Total, ein großes Derby, wirklich keine Freunde untereinander. Vorher auch 60 Minuten lang nur scheiß Oldenburg-Gesänge und was auch immer, was auch dazugehört, was schön ist, was gut ist. 400 Emder im Stadion. Die Emder auch sofort eingestellt, bis zu dem Moment kurz vor Schluss, als dann offenkundig klar war, die Person ist stabil, ist im Krankenwagen, kommt ins Krankenhaus. Und nach dem Spiel ist es sogar so gewesen, dass der Vorsänger der Emder nochmal rübergegangen ist zum Block und sich erkundigt hat, wie es aussieht. Und da muss man bei aller Rivalität und bei aller Freude über einen Derby-Sieg auch sagen, da ganz großen Respekt. Und es gibt dann am Ende, das ist immer so ein blöder Satz, aber es gibt am Ende dann auch Wichtigeres als Fußball. Ne?
Genau diesen Satz hat tatsächlich Tilo Steffens, Routinier von Kickers Emden, uns auch danach gesagt. Und auch da muss man sagen, beide Trainer und auch alle Spieler haben in ihren Statements nach dem Spiel nochmal gesagt, das Wichtigste ist, dass es dieser Person gut geht. Wir kommen zum Spiel, wir gehen rein ins Derby. Und da geht es natürlich erstmal am Anfang bei uns immer um die Aufstellung. Und sie bleibt ein Thema in diesem Jahr, denn so richtig stabil personaltechnisch ist der VfB weiterhin nicht.
Überhaupt nicht, vor allem defensiv nicht. Ne? Also jedes Spiel neu gewürfelt, immer wieder neue Ausfälle. Kniestock zum x-ten Male nicht dabei, angeschlagen.
Anobodem. Training, eine leichte Verletzung zugezogen, genau wissen wir noch nicht, was es ist.
Genau, Anobodem im Training schwerer verletzt, kannst du auch noch was zu sagen?
Soll ich was zu sagen? Ja, hatte ich den Trainer Dario Fossi vor dem Spiel schon drauf angesprochen, beziehungsweise er hat mir erzählt, dass Anobodem ausfallen wird. Da ist die Knieverletzung, die er aus dem, Meppen-Pokalspiel? Meppen-Pokalspiel kam er schon wieder zurück. Ich kann das Spiel gerade nicht zuordnen, eine Knieverletzung, die er sich in der ersten Saisonphase zugezogen hatte, weswegen er schon mal ein paar Wochen ausgefallen war, ist da irgendwie wieder neu aufgebrochen. Dario konnte uns noch nichts über die Ausfallzeit sagen. Man hört so ein bisschen, Henning, glaube ich, das könnte 2025 schon beendet sein.
Ich habe mir sagen lassen, wir brauchen jetzt bis Weihnachten nicht mehr mit ihm rechnen. Ich hoffe, das ist nicht so, aber es scheint so zu sein, ja.
Das vergrößert die Sorgen in der Abwehr, denn Leon Deichmann fällt weiterhin. Gute Nachricht, Marc Schröder zurück in der Startelf das erste Mal.
Können wir direkt was zu sagen, glaube ich, Schröder. Ne? Wichtig, dass er wieder da ist.
Ja, absolut.
Ganz wichtig, nach vorne ganz viele Impulse. Ist ja einer, der den Ball auch mal am Fuß hat und geht. So ein bisschen wie früher irgendwie Lucio oder Boateng oder
Naldo.
So jemand. Naldo sowieso, genau. Dafür ist der Schuss nicht stark genug. Aber genau so einer ist es. Ich finde trotzdem, defensiv hat man ihm angemerkt, dass er lange raus war. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber natürlich, nach so langer Zeit, wie soll es anders sein? Auf der anderen Seite haben es die anderen Jungs ordentlich gemacht. Ich finde, Nico May, ich sag's hier öfter, den ich in der Vorbereitung und Anfang der Saison schwach gesehen habe, war so ziemlich der beste Mann auf dem Platz, finde ich.
Wahnsinnig viele 1-gegen-1-Duelle Nico May hat auf der linken Viererkette, ist rausgewichen, um das kurz zu erklären, weil ja Kniestock ausgefallen ist. Nico May links hinten, Schröder und
Pepschi
innen und rechts Luis Heidinei. Ja, Nico May hatte, das war Eickschläger als Gegenspieler, der ist wahnsinnig oft ins 1-gegen-1 gegangen, hat es versucht und Nico May hat viele, viele Aktionen gehabt, indem er ihm Körperreihen abgelaufen, Zweikampf gewonnen, ist mir auch aufgefallen.
Genau, gerade in der zweiten Halbzeit, wo Emden dann ja auch noch mehr auf Kontersituationen gelauert hat, da war er dann am Ende derjenige, der es rausgeholt hat. Das war also Nico Mai, sehr, sehr, sehr stark, Nico Mai.
Schön. Sonstige Aufstellung, kann man sagen, wie erwartet. Es gibt immer das Thema, wer spielt auf den Außen, wer ist übrig. Diesmal waren es Lubongo und Brandt, die von Anfang an gespielt haben. Lino Schäfer, der zugeschaut hat. Drilon Demai war ja gesperrt. Ja. Wir haben gerade durchgezählt, es sind immer noch 7 Ausfälle, wenn man jetzt nur über die Startaufstellung spricht. Ne?
Genau, wir haben gerade gesagt, Arno Bodem, Kniestock, Adam nicht zu vergessen, Deichmann, Möschel, jetzt Demai noch gesperrt. Und Otto ist wieder da, aber reicht offenkundig erst für ein paar Minuten, Sekunden am Ende.
Ich glaube, in der Nachspielzeit eingewechselt. Ne?
Genau, also das ist mehr als eine halbe Startformation, die weiterhin fehlt. Das darf man nie vergessen in der Bewertung der Mannschaft. Und das ist tatsächlich schon Wahnsinn. Weil du auf die Außenstürmer ansprichst, Brandt und Lubongo, wären für mich auch im Blick auf die bisherige Saison immer die ersten beiden, die ich auch spielen lassen würde. Lubongo für mich bis jetzt eine überragende Saison. Fand ich gegen Emden jetzt tatsächlich ein schwaches Spiel. Vielleicht sein schwächstes Spiel. Kaum gesehen. Viele, viele schlechte Entscheidungen. Hat mir in dem Spiel nicht gut gefallen. Aber gut, du
kannst. Aber darf ich da kurz einhaken?
Du darfst alles.
Sehe ich genauso. Aber er ist dann fast noch derjenige, der mit einer, und dafür ist er halt da, mit einer überragenden Einzelaktion in der 90. Minute, als noch 1-1 steht. Da geht er auf dem linken Seite, auf der linken Flügel durch, setzt sich hervorragend durch, legt zurück auf Heidinai, der dann über das Tor schießt. Da sieht man dann auch, warum er noch auf dem Platz ist, weil er kann halt aus dem Nichts dann mit seiner Schnelligkeit und seiner 1 gegen 1 Stärke was kreieren, ne?
Absolut, das ist ja oft so. Also da gibt's ja noch Spieler, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, bei denen man sich auch vielleicht fragt, warum sie in der 93. Minute noch auf dem Platz stehen. Aber dann hat es einen Grund, dass sie da sind.
Schön, wir fangen trotzdem am Anfang an. Der VfB ist eigentlich ganz gut reingekommen, gefühlt in den ersten 70 Sekunden hat Raphael Brandt, glaube ich, schon zweimal aus so 16, 17 Metern, letztlich zwar ungefährlich, aber auch relativ frei zum Schuss gekommen. Es ging gut los und dann hat es Emden geschafft, meiner Meinung nach dem VfB so nach und nach sein Spiel, was Emden möchte, aufzudrücken. Das heißt, viele kleinere Fouls, Spielfluss unterbrechen, die wissen natürlich auch, die Offensivpower ist da, die dürfen sie nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ja. Ich finde, das haben sie schon gut gemacht. Total. Und der VfB ist dann nicht so rausgekommen aus dieser Mühle.
Ich glaube, Emden hat im Gegensatz zum VfB in der ersten Halbzeit das umgesetzt, was sie machen wollten.
Ja.
Nämlich ganz, ganz eklig zu sein, das Spiel komplett kaputt zu hauen. Also so viele taktische Fouls, so viel Trikotziehen, reingehen, das war offenkundig die Idee und das hat gut geklappt in der ersten Halbzeit. Ich fand trotzdem den VfB auf 45 Minuten gesehen die bessere Mannschaft, mehr Torchancen, mehr Ballbesitz, alles.
Ja, da können wir diskutieren.
Ja, ich weiß.
Aber machen wir erstmal.
Emden hat das Glück gehabt, jetzt mache ich mal ein anderes Thema auf, was ich normalerweise nicht aufmache. Emden hat das Glück gehabt, in der ersten Halbzeit einen Schiedsrichter vorzufinden, der all das mitgemacht hat. Also der Schiedsrichter, gib mir mal die eine Minute.
Die gebe ich dir.
Es wurde beim Spiel gegen Drochtersen viel auf den Schiedsrichter geschimpft, weil er bei 2 Elfmeterentscheidungen, sagen wir mal, eigenwillig reagiert hat. Da fand ich den Schiedsrichter über 90 Minuten aber gar nicht so dramatisch schlimm. Der Schiedsrichter jetzt, der ja vor dem Spiel noch mit Blumenstrauß und Stadiondurchsage geehrt worden ist als Schiedsrichter des Jahres in der Regionalliga Nord.
Das, korrekt,
ja. Danach konnte er natürlich auch nicht mehr gewinnen in dem Spiel.
Das haben wir tatsächlich vor Anpfiff schon gesagt. Oh, die Latte hängt hoch jetzt.
Das war aber auch ein bisschen schlechtes Timing, muss man auch sagen. Der Schiedsrichter hat, ich will jetzt nicht Dario Fossi aus dem Zusammenhang reißen und ein Zitat von ihm vorwegnehmen, aber es war eine bodenlose erste Halbzeit des Schiedsrichters, das muss ich mal sagen. Also hat fast im Mittelfeld fast alles gegen den VfB gepfiffen. Wenn er einen Freistoß für den VfB gepfiffen hat, gab es so gut wie nie eine gelbe Karte für die Emder. Ich glaube, da waren mehr als ein halbes Dutzend taktische Fouls und Trikotziehen, ich weiß nicht was. Also das fand ich wirklich von dem Schiedsrichter eine katastrophale Leistung. Das hatte nichts mit dem 0-1 Pausenstand zu tun, aber das war wirklich unterirdisch, muss man wirklich sagen.
Ganz, ganz so krass habe ich es nicht gesehen, aber ich gebe dir schon recht. Ich hatte vor allem den Eindruck, er will am Anfang erstmal ein Zeichen setzen. Er hat beiden Seiten direkt eine gelbe Karte gegeben. Ich habe gesagt, kann man machen als Schiedsrichter,
ja,
zu zeigen, hier, ich weiß, es ist ein Derby, ihr könnt hier nicht machen, was ihr wollt. Aber du hast schon recht, sie konnten dann eine Phase lang schon machen, was sie wollten und wurden halt dafür nicht bestraft. Ne?
Genau, dann haben sie auch schnell gemerkt, dass es geht und dann ging es da munter so weiter. Also da muss man auch sagen, Kickers Emden, das habt ihr gut gemacht, auch wenn es für uns blöd war.
Ja, man muss halt dazu sagen, es war selten wirklich unfair. Es war einfach, also jetzt unfair im Sinne von harten Fouls, nein, es waren einfach Nicklichkeiten, wie du gesagt hast, taktische Fouls, Spiel unterbrechen, auch Tempo rausnehmen, auch lange mal bei eigenen Einwürfen oder eigenen Freistößen lange gewartet, bis mal so eine Ausführung zustande kam. Also da war schon das Tempo ordentlich raus aus
der Partie. Das hat sich, glaube ich, über 93 Minuten gezogen, das muss man sagen. Nee, klar, keine Unsportlichkeiten, keine Gefahr der Verletzung der Gegenspieler. Nein, nein, das ist alles im Rahmen und wenn der Schiedsrichter das mitmacht, herzlichen Glückwunsch.
Gut, und Emden geht dann, Und da reden wir über einen Spielplan, der aufgegangen ist, auch mit einem ihrer bekannten Standards in Führung. Ecke Dennis Engel, Kopfball Felix Göttlicher, muss man sagen, sehr schöner Kopfball. Kommt allerdings auch reichlich frei aus 6-7 Metern am ersten Pfosten zum Abschluss.
Genau, in dem Moment des Kopfballs ist es, glaube ich, Nico May, der neben ihm steht. Aber wenn man sich die Szene ganz anguckt, ist Mats Facklam derjenige, der eigentlich der Gegenspieler ist. Mhm. Und der ist im Moment des Kopfballs also sehr weit weg von seinem Gegenspieler. Also sehr weit weg, kaum noch in der Szene im Bild zu sehen. Da ist auf jeden Fall nicht alles glatt gelaufen. Und wenn man sich Dario Fossi eine Sekunde nach dem Tor anguckt, dann weiß man auch, was alle im Stadion gefühlt haben. Ein dummes Gegentor. Du weißt, Emden kommt über Standards. Eine Sekunde vorher war genau die gleiche Ecke schon mal. Und
genau die gleiche Ausführungsecke. Ja. Also auch genau an die gleiche Stelle auf den ersten Pfosten. Da haben sie es geklärt.
Also weil du sagst, schönes Tor, das ist so. Schöner Kopfball, das ist genau richtig. Flanke kommt gut, Kopfball ist super.
Ja.
Nur ist auch wirklich schlecht verteidigt und das hat auch was mit Unaufmerksamkeit zu tun und so ein Tor darfst du eigentlich nicht kriegen.
Und damit geht der VfB erneut in einen Rückstand. Da muss man aus den letzten Wochen sagen, das kennen wir schon. Trainer Dario hat gesagt, zum 6. Mal. Ich habe es ehrlicherweise nicht nachgerechnet. Wir können mal kurz überlegen.
Ich glaube 5.
Also wir nehmen das 0-1 gegen Emden. Dann haben wir den dreifachen Rückstand gegen Drochtersen Assel. Davor den Rückstand bei Phoenix Lübeck. Davor war das Pokalheimspiel gegen Meppen, auch da gab es Rückstand. Davor war Hannover 96-2, auch da gab es Rückstand, also 5 waren es mindestens.
Ich glaube, Hannover war das erste Mal, ne?
Ja, das kann gut sein. Ich glaube, davor haben wir uns in der Folge da unterhalten, wo du gesagt hast, der letzte Rückstand war gegen Jedlo am ersten Spieltag.
Genau, das kennen wir gar nicht.
Das haben die Jungs gehört und haben sie gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal ein paar Rückstände.
Ja, das Gute ist, dass ich nicht abergläubisch bin, deswegen können wir hier sagen, was wir wollen und haben da mit diesem ganzen Ausgang gar nichts zu tun.
Ja. Nein, also.
Nein, aber das ist ja eine Schwäche. Das ist ja eine Schwäche.
Das ist eine Schwäche.
Dass du jetzt über so viele Wochen in Rückstand gehst.
Das geht auch nicht jede Woche gut.
Naja, und du hast einen sehr dezimierten Kader. Das kostet ja Körner ohne Ende. Jedes Mal in der zweiten Halbzeit, nicht nur körperlich, auch mental, jedes Mal dich dann zu pushen. Wir haben gehört, dass es diesmal ausnahmsweise in der Kabine sehr, sehr laut gewesen sein soll.
Ja, wir hörten davon.
Ja, also sonst ist Dario ja der Sozialarbeiter, der ein bisschen streichelt und Analyse macht und sagt, jo, jetzt machen wir es halt, ihr wisst, was ihr könnt. Diesmal sagt er selber und haben auch viele andere gesagt.
Wir werden das gleich noch hören, ja.
Ja, genau, haben auch viele andere gesagt nach dem Spiel, die man dann noch spricht, die also Teil dieser Kabine sind, dass es doch was zum Mitschreiben gab.
Okay, erzähl mir ein bisschen.
Nein, keine Details, aber die Info ist einfach nur, dass Dario nicht der Typ ist, der vor der eigenen Mannschaft laut ist. Das ist ja mehr so familiärer Charakter. Und in der Halbzeitpause.
Es kommt immer auf die Situation. Ich weiß, in der Halbzeitpause. Und jetzt zum Thema, der nicht laut wird, das kommt immer ein bisschen auf die Situation an, aber das gehört ja auch zum Trainer dazu.
So ist es, genau. Nee, ich rede allein von der Halbzeitpause in dieser Saison. Also das soll immer ganz ruhig und sachlich gewesen sein. Das war es diesmal nicht. Und wer dem Trainer in die Augen geblickt hat, vorher und nachher, der kann sich auch denken, warum.
Wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach angeteasert. Wir gehen aber erstmal den Spielverlauf nochmal durch. Ja, der Rest der ersten Halbzeit, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung als du. Ich fand jetzt nicht, dass der VfB in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Ich fand auch nicht, dass er weitaus schlechter war. Ich fand, das war eben dieses nicklige, ausgeglichene Spiel mit Chancen irgendwo auf beiden Seiten. Ich fand wirklich, dass Emden das gut gemacht hat, weil einfach der Plan ist aufgegangen. Was haben wir für VfB-Chancen in der ersten Halbzeit? Boah. Also Riesendinger.
Ganz kurz vor Schluss.
Den einen oder anderen Fernschuss.
Aber ja, Taritas mit dem Halbzeitpfiff links vorbeigeköpft. Ja, das war, glaube ich, eine Riesenchance.
Da war der falsche Spieler im Kopfball, glaube ich.
Ja.
Also bei allem Respekt vor den Qualitäten von Vicky Taritas, aber Kopfball, gehen wir nochmal ans Pendeln mit Marius Ebbers, würde ich sagen.
Ja, genau, das ist so. Nee, da waren schon gute Chancen dabei. Wenn wir die Leistung bewerten, es kommt drauf an, wie du es sehen willst. Ne? Wir haben es ja gerade selber gesagt, Emden hat das gemacht, was sie wollten, hat das umgesetzt, das war gut, geht mit 1-0 in die Pause. Also haben die eine tolle erste Halbzeit gespielt. So, kannst du gar nichts gegen sagen. Der VfB hat, auch mit Rückblick auf das, was wir gleich von Dario Fossi noch hören werden, nicht das umgesetzt, was er wollte, hat also eine schlechte Halbzeit gespielt, war aber, finde ich, optisch überlegen, hat mehr Druck gemacht, hat mehr fürs Spiel gemacht, hatte mehr Ballbesitz. Deswegen kannst du dir das natürlich so hinbiegen, wie du willst. Ich würde objektiv betrachtet als neutraler Zuschauer sagen, der VfB hatte mehr vom Spiel, war die bessere Mannschaft, war aber natürlich auf Augenhöhe alles. Ist jetzt nicht so, dass einer komplett abgefallen ist. Emden hat das gut gemacht. Brauchst du nicht meckern, ist alles gut.
Henning, wir sparen uns das jetzt nicht auf. Wir gehen da jetzt rein.
Endlich.
Wir hören jetzt das Spielfazit von Dario Fossi. Wir haben über die zweite Halbzeit jetzt noch nicht gesprochen. Das machen wir dann gleich im Anschluss.
Und wir müssen vorher, bevor du es abspielst, nochmal sagen, der VfB Oldenburg hat dieses Derby mit 2:1 gewonnen.
Und ist Tabellenführer und mit 11 Siegen aus den letzten 12 Spielen.
Und hat jetzt mehr als doppelt so viele Punkte wie Kickers Emden.
Und ja, jetzt sagt und jetzt der jetzt VfB hören wir den Trainer mit seinem Spielfazit.
Freunde, die Runde. Danke für die Glückwünsche und auch von unserer Seite. Natürlich hoffen wir, dass da alles gut läuft bei dem beim Fan. Ich glaube, das war aus unserem Lager,
ja.
Dass da alles gut läuft. Nichts Schlimmeres da hängen bleibt. Ist für mich heute ein schwieriger Tag. Ich habe sehr gestruggelt mit der ersten Halbzeit. Es war nicht das, was ich mir erhofft habe oder wir uns erhofft haben. Wir haben Spielkontrolle. Ohne despektierlich jetzt zu wirken, aber wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, Ochtersen und heute, wo wir uns in meinen Augen selbst schlagen oder schlagen können, indem wir die langen Bälle schlecht verteidigen, die Räume, die wir haben, nicht bespielen. Ich fand in der ersten Halbzeit, ich will jetzt nicht so harsch sein, weil trotzdem sind wir Erster, das weiß meine Mannschaft auch, wir sind Tabellenführer, deshalb möchte ich nicht zu negativ sein, weil sie so gut arbeiten. In 13 Spielen holen wir 33 Punkte. Das ist, da dürfte ich eigentlich gar nicht viel kritisieren, weil die erste Halbzeit war heute in meinen Augen bodenlos. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, das habe ich der Mannschaft auch gesagt. Heute etwas deutlicher, sonst bin ich sehr ruhig, sehr in mich und versuche sehr wertschätzend zu agieren. Heute ist mir das nicht gelungen. Ich habe auch in der zweiten Halbzeit für mich, wir haben zwar umgestellt, wir haben dann auf einen Dreieraufbau umgestellt, was super funktioniert hat. Die Mannschaft hat sich dann in der zweiten Halbzeit selbst rausgeholt. Ich habe es mir angeguckt, dafür hohes Lob an die Mannschaft, jedes Mal zurückzukommen. Ich glaube, wir liegen jetzt zum 6. Mal zurück. Das kann so nicht sein. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sehr zufrieden mit dem Auftreten in der zweiten Halbzeit, weil es auch mal scheppern kann in der Halbzeit. Meine Worte haben mit Sicherheit auch wehgetan. Aber wie sie dann zurückkommen, wie sie die zweite Halbzeit spielen, zeigt, wie toll diese Mannschaft ist. Ich bin auch nicht sauer, aber ich möchte gerne einen größeren, schnelleren Fortschritt sehen. Das können wir, weil wir viel besser Fußball spielen können. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Und gewinnen dann durch eine tolle Aktion, das ist schön. Und sind weiterhin Tabellenführer. Und haben schwere Aufgaben in den nächsten Wochen.
Ja, Henning. schwieriger Tag, bodenlos.
Wir lachen, aber da ist ein Mann getroffen. Ne? Das sollten wir nicht vergessen.
Da war jemand persönlich verletzt.
Ja, aber es ist wirklich persönlich verletzt.
Er war richtig platt.
Also wie
er wirkt auch platt.
Wie ein Familienvater, der sich Tag und Nacht für seine Kinder aufopfert, drei Jobs hat, 7 Tage die Woche arbeitet und dann verlangt er einmal, dass das Abendessen gemacht wird. Und die Kinder sitzen auf dem Sofa und zocken FIFA. Also
genau so war es.
Ich bin nicht sauer, Klammer auf, nur enttäuscht, Klammer zu.
Und am Ende nochmal den Zusatz, wir haben jetzt ganz schwere Wochen vor uns.
So kann es nicht weitergehen.
In einem normalen Statement würde er nicht so ein Gewicht haben, aber den nochmal hinten raus.
Weißt du, was ich toll finde? Weißt du, was ich toll finde? Das zeigt, was für einen Anspruch Dario Fossi hat. Ich finde auch, dass die Leistung, wir waren ja noch gar nicht bei der zweiten Halbzeit, aber ich finde auch, dass die Leistung über 93 Minuten eine der deutlich schwächsten der Saison war, auch gegen einen gut organisierten Gegner. Geschenkt. Sie war für mich trotzdem in Ordnung. Sie war für mich trotzdem über 90 Minuten in Ordnung.
Also wir können da nicht über bodenlos reden.
Also bodenlos kommt also wirklich aus einer Emotion heraus. Ja. Aber du siehst auch, er wollte was anderes von der Mannschaft. Ja, vor allem absolut. In der ersten Halbzeit.
Wenn und wir darüber reden, dass Emden Spielplan aufgegangen ist, der Oldenburger Spielplan null.
Absolut. Und ich finde das ja wirklich, wirklich, wirklich positiv, dass er wirklich so dabei ist und so emotional ist. Und auch sieht, was die Fehler sind, was die Schwächen sind, dass ihn das persönlich trifft, das sagt ja auch was mit seiner Identifikation zu dieser Mannschaft, zu diesen Menschen. Das finde ich ganz schön, ehrlich gesagt.
Als Mannschaft kennt man das, kann man damit umgehen. Sie hat gezeigt in der zweiten Halbzeit, dass sie grundsätzlich mit dieser deutlichen Ansage offensichtlich umgehen konnte. Sie war auch im Vergleich übrigens zu Kickers Emden sehr früh wieder raus aus der Kabine. Hat, glaube ich, 3, 4, 5 Minuten gewartet, bis der Gegner wieder kam. Hat es geschafft, sich zu steigern.
Ja, definitiv.
Und das Spiel zu gewinnen, kann auch aus so einer schwierigen Situation eigentlich nur Gutes entstehen für die nächsten Wochen, ne?
Ja, es ist so. Und die Frage ist ja auch, nochmal auf die Analyse des Trainers zu kommen. Da soll er ja alles analysieren, ist ja alles richtig. Die Frage ist, sage ich das in der Pressekonferenz danach? Das ist ja die Frage. Und ich sehe ihn wirklich, also ist ein erwachsener Mann, Fußballfachmann, ausgebildet, hat riesige Erfahrung mit dieser Mannschaft, jetzt kennt den Verein, kennt die Pressekonferenzen, alles. Aber er ist ja so noch ergriffen in seiner Emotion, dass er das einfach sagen muss. Man kann sich auch dabei mal Stefan Emmerling angucken, der nach Wochen der Krankheit wieder da ist. Schön, dass er wieder da ist. Herzliche Grüße. Der da in dem Gefühl sitzt, wir haben beim Tabellenführer gegen einen richtig starken Gegner ein tolles Spiel gemacht, sind super traurig, am Ende so knapp verloren zu haben. Und jetzt sitzt da der Trainer des Tabellenführers und sagt, die haben Kacke gespielt. Das ist ja eine Frechheit eigentlich.
Es fiel ihm schwer, wertschätzend zu sein in der Halbzeitpause. Und wir reden, du hast es gerade schon über einen sehr sozialen Menschen von der Einstellung her.
Ja, es fiel ihm schwer, wertschätzend zu sein und seine Worte waren auch verletzend, sagte er. Vermutet er wahrscheinlich, ob das wirklich so war.
Henning, selten hätte ich lieber eine Kamera in der Kabine gehabt, um das im Nachhinein mal zu sehen, was da so los gewesen ist.
Das ist so. Und ich hätte mich interessiert, wie die Spieler geschaut haben währenddessen. Sie werden ja auch überrascht gewesen sein. Sie werden auch den analytischen, wertschätzenden Dario erwartet haben. Ja. Dem war dann offenkundig nicht so.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Lass uns sprechen über die zweite Halbzeit, die für den VfB perfekt begann. Also ich finde, also Ermal Pepschi schießt in der 50. Minute den Ausgleich, abgefälschtes Ding aus 17 Metern, deswegen unhaltbar für Emmens Keeper Quint.
Ja, und ich werde auch nicht müde zu betonen, wann immer hier der Name Ermal Pepschi fällt, dann macht er das natürlich, der Ball ist abgefälscht, fällt rein, wäre letztes Jahr auch nicht reingefallen und er hat dann die Möglichkeit, also die gesamte Spiellänge am Block vorbeizulaufen und auf die Zitrone zu klopfen, es ist doch schön, unter Flutlicht, im Derby, Ausgleich, wunderbar.
Ich wollte darauf hinaus, bevor du in diese Richtung gingst, dass es zwar erst die 50. Minute war, aber der VfB sich das in diesen 5 Minuten eigentlich schon so ein bisschen erarbeitet hatte. Man merkte, er kam gut raus aus der Kabine, es gab glaube ich direkt 2, 3 Ecken, so ein bisschen eine Druckphase, festgesetzt vorne rund um den Strafraum. Dann ist es glaube ich Raphael Brandt, der gut hinterhergeht und sich den Ball so erkämpft, behauptet, Ball war offen und den dann mit der linken Fußspitze rüberspitzelt auf Pepschi, der schießt und wie gesagt abgefälscht 1-1.
Und alleine, dass er schießt.
Mit links?
Mit links, dass da ein
Innenverteidiger,
so aus ein Innenverteidiger, der jetzt nicht, schon lange nicht mehr, aber eigentlich zweite Wahl ist, in der Situation einfach da den Ball hat und schießt. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun, das hat was auch mit Leidenschaft zu tun. Das ist, dann ist es auch kein Glück am Ende, sondern dann, das klingt auch so doof, aber dann erzwingst du es auch irgendwie und das ist dann auch gerecht.
So, da war der VfB wirklich dann erstmal gut drin in der Partie und auch die bessere Mannschaft. Dann wurde es eben ruhig auf den Rängen, was finde ich aus meiner Sicht schon auch was mit dem Spiel gemacht hat. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, natürlich wenn du außen sitzt, nimmst du es noch mehr wahr, weil viele Spieler haben uns danach gesagt, wir haben es gar nicht so richtig mitbekommen auf dem Platz. Also dass sie es natürlich inhaltlich nicht mitbekommen, ist ohnehin klar, aber sie sind so sehr, ich glaube Nico Meyer hat gesagt, wir sind so sehr im Tunnel, so sehr im Fokus, dass wir da unser Ding machen, dass wir das gar nicht so richtig wahrnehmen, ob da jetzt gerade gesungen wird oder nicht gesungen wird. Da gab es auch andere Meinungen, Dario zum Beispiel hat gesagt, er glaubt schon, dass das in der Mannschaft was gemacht hat, weil er meinte, wir hatten eine gute Phase, wir hatten dann auch 1, 2 Torchancen und keiner jubelt, keiner peitscht uns an. Das merkt man dann schon. Wie hast du es wahrgenommen?
Ja, also ich habe auch die Statements gelesen, die du und ich nehme an Wolfgang Wittig gesammelt haben. Da haben ja die VfB-Spieler ausnahmslos gesagt, wir haben es nicht so mitgekriegt. Mhm. Du hast Nico Mai gerade genannt, aber die Emder, Martin Schmidt oder so haben gesagt, wir haben schon gemerkt, da ist irgendwie was. Also hat man das auch auf dem Platz gemerkt.
Kurioserweise war es bei den Trainern genau andersrum. Da hat Dario gesagt, ich habe es wahrgenommen. Ja. Stefan Emmerling hat gesagt, ich habe es erst nach dem Spiel mitbekommen. Also ja, ich weiß nicht, jeder hat seine eigene Wahrnehmung, aber erzähl ruhig weiter.
Genau, also aus meiner Sicht, das muss jetzt nicht der Grund gewesen sein, es kann auch ein Zufall sein, aber der Stecker war ziemlich gezogen, nicht nur auf den Rängen, auch auf dem Platz. Es begann dann eine Phase, also von dieser ruhigen Phase, die ging irgendwie 20, 25 Minuten.
Ja, so bis zwischen 60. 65. wann es genau losging, kann ich nicht sagen, aber so
kurz vor Schluss.
Bis quasi bis zur 90. Minute, bis kurz vor der Nachspielzeit.
So ist es, genau. Und in dieser Zeit war zwischendurch 10 Minuten, 15 Minuten ein Gebolze auf dem Platz, also mit die Höhe des Platzes mehrmals ausgenutzt im Mittelfeld. Also wirklich, es war wirklich schlimm anzugucken. Also wenn irgendwas in dem Spiel bodenlos war, dann waren das diese 10, 15 Minuten. Das war wirklich Gebolze. Ich glaube schon, dass das miteinander zusammenhängt. Und auch wenn die VfB-Spieler sagen, wir haben es nicht wahrgenommen, es ist ja was man vielleicht unterbewusst auch wahrnimmt. Ne? Ich glaube schon, dass das was gemacht hat. Das war ja eine unter Flutlicht, ein bisschen gespenstisch sogar. Also sehr, sehr eng die
von
Stimmung.
Von außen
trotzdem.
Auf jeden Fall. Ja. Von außen definitiv. Also ich fand's ganz komische Stimmung. Also es gab ja keine Stimmung, aber eine ganz komische Atmosphäre, weil man ja schon merkte, das war ja jetzt natürlich kein Nicht-Angriffspakt oder irgendwas auf dem, so habe ich es genannt, auf dem Spielfeld, sondern die Jungs haben ganz normal Gas gegeben. Und trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass so richtig Gas gegeben wird und irgendwie plätscherte alles so dahin. Und ja, ich war mental definitiv darauf eingestellt, das plätschert hier jetzt mit einem 1-1 dem Ende entgegen und am Ende sagen alle die wichtigen Dinge aus Fußball, die es natürlich gibt, und wir haben dann nicht so eine Story noch hinten raus.
Genau, so wirkt es, so habe ich es auch wahrgenommen. Es war einfach dann ein schlechtes Fußballspiel. Also genau wie du sagst, die haben jetzt nicht aufgehört, sondern es hat einfach nichts mehr geklappt.
Ja.
Ne? Und das wird das was damit zu tun gehabt haben, glaube ich auf jeden Fall. Also wenn so von jetzt auf gleich der Stecker gezogen wird, ich bin immer kein Fan davon, dieses Fansein zu erhöhen und überhöhen und diese Stimmung da, ich weiß nicht, wohin zu setzen. Klar, macht Stimmung was. Das sind ja Menschen, die da Fußball spielen, junge Männer. Also macht was mit denen. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch nicht so kriegsentscheidend, ob du am Ende 4-0 oder 8-0 gewinnst. Nur weil das war ja eine tolle Atmosphäre im Stadion.
Absolut.
Also über 5000 Zuschauer, haben wir niemals mit gerechnet, über 400 Emder, endlich mal Gästefans, die auch was machen. Das ist ja irgendwie das Salz in der Suppe.
Parallel zu einem Basketspiel, zu einem Abend, wo Joko und Klaas in der Stadt waren mit ihrer TV-Show, da müssen erstmal 5000 Leute kommen.
Also eine sehr, 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 sehr beachtliche Zahl. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, lass die 3,5 kommen, die immer kommen, und dann freuen wir uns über jeden mehr. Aber über 5000 ist ganz, ganz toll. Und was ich nur sagen wollte, dadurch war natürlich auch die Stimmung wirklich gut. Auch die Tribüne ist ja mittlerweile, die Haupttribüne ist ja mittlerweile so, dass sie mitgeht und auch was singt tatsächlich. Und dann von jetzt auf gleich Stille, das macht was, das glaube ich sofort.
Ja, es fällt halt auch dieses Pushen in engen Situationen bei Torchancen und so weiter, das fällt ja schon weg. Ja, ich fand nämlich dann, dass mit dieser Phase Emden schon, auch wenn es wirklich auch, hast du ja recht, ein langweiliges, schlechtes Fußballspiel dann 10, 15, 20 Minuten war. Emden wirkte für mich etwas gefährlicher in dieser Phase, kam immer mal wieder nach vorne. Das sind dann diese Aktionen, die wir gerade vor ein paar Minuten gesprochen haben, wo Nico Mai mehrfach in Situationen, wo es 1-gegen-1 im Strafraum mit Körpereinsatz sich dazwischen geworfen hat. Ja?
Ja, der hat es gut gemacht auf der linken Verteidigungsseite, hat da ganz viel weggemacht, genau was du gerade beschrieben hast. Auf der anderen Seite war es nicht so. Fossi hat das in seinem Statement auch gesagt, der VfB hat ja offensiv dann hinten mit Dreierkette gespielt, Heidinei ins Mittelfeld gezogen. Emden ist 2, 3, vielleicht 4-mal über links gekommen, über die eigene Angriffsseite, und hat scharfe Flanken an den Fünfer gebracht.
Ja.
Die konnten dann nicht verwertet werden, aber das sind ja sehr, sehr gefährliche Situationen. Also da hätte Gott weiß, was passieren können.
Da übrigens mehrfach dann Marc Schröder derjenige gewesen, der mit seinem Fuß drin ist, der einfach präsent und zur Stelle ist bei den Flanken.
Ja, genau, gut gesehen. Und dann gab es ja auch noch einen Torwart, der gerne an der Mittellinie spielt, was dann auch noch zu Situationen führt.
Ja, also Emden hatte zwei sehr gute Chancen. Das ist eben einmal dieser Schuss von Tilo Steffens aus 40 Metern, wo ja, Johnny das Mittelstürmerblut nochmal in sich entdeckt hatte. Der, ja, er geht, glaube ich, schon 2, 3 Meter vorbei, aber er war nicht weit vorbei. Also,
aus unserer Sicht war
gesagt,
er sehr
knapp. Die Flugkurve von der Sitzplatztribüne war nicht angenehm aus Oldenburger Sicht.
Ja, genau, das ist so. Und vielleicht aber zu Johnny nochmal den Satz. Wir werden es noch erleben, dass mal so einer reingeht.
Ja.
Aber das scheint ja die Spielidee zu sein.
Das ist die Spielidee.
So. Und das macht er ja nicht, weil er da Bock drauf hat, sondern das wird ihm der Trainer ja auch so mitgeben.
Absolut.
Und dann müssen wir damit leben. Und bis jetzt ist das gut gegangen. Einmal hat er den Ball vertändelt, dann gibt es eine Ecke für Emden, da geht er ins 1-gegen-1. Ja. Wenn das direkt vor dem Tor passiert, ist er drin. Kannst du sagen, das ist Glück. Kannst du sagen, er kriegt aber zumindest noch so den Fuß rein, dass es nur eine Ecke wird. Das ist aber eingepreist in unser Spiel. So, und wenn uns das viel hilft im Aufbau und auch viel hilft, als der Torwart der 11. Mann der Absicherung ist, dann ist das ja gut. Und ich würde mal behaupten, das hat uns jetzt schon 100-mal geholfen. Und wenn es dann einmal schief geht, dann ist es so.
Wir werden das beobachten. So ein bisschen Nervenkitzel auf der Tribüne zwischendurch ist doch auch was Schönes. Da kann man sich drüber unterhalten. Da kann man sich drüber diskutieren, ob das denn so sein muss. Ich weiß, ich sehe das immer, wenn Johnny so 40, 45 Meter vorm Tor das Aufbauspiel macht. Ja. Da sehe ich schon den ein oder anderen verzweifelten Blick so im Umfeld. Ja, muss das denn sein?
Ja, genau. Das fühlen, glaube ich, viele. Ich kann mich da selber auch nicht von frei machen. Gerade wenn es dann so am Mittelkreis dieses Hin- und Hergeschiebe mit den Innenverteidigern und Außenverteidigern ist, wo man dann denkt, okay, jetzt haben wir das 2 Minuten gemacht, ohne ein Jahr Traumgewinn, wie man im Marschwegstadion so schön sagen kann.
Ah, der war schön.
Ja, es gibt dann ja letztlich auch kein neues First Down, sondern da wird hoch und weit. Nein, wir lachen jetzt. Wo wir gerade bei Torhütern sind und drüber reden, der Emder Torwart, Herr Quint.
Ja.
Quint heißt er, ne? Also das, Quint, ja, dass die vier Pfosten des vom Steuerzahler bezahlten Tores links und rechts im Marschstand noch heile sind, wie oft der seine Stollen da an den Pfosten getreten hat.
Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Och, ich habe schon Klingeln im Ohr gehabt irgendwann. Das müssen ziemlich heftige Stollen gewesen sein. Also Wahnsinn. Also die, also was der alles unter den Füßen gehabt haben muss. Und das reihte sich ein bisschen ein in dieses, wir haben sehr viel Zeit bei Abstößen, bei Einwürfen.
Ja,
wir haben es schon genannt. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil es hat mich tierisch aufgeregt.
Henning, es ist Herbst, der Platz für tiefer im Marschwegstadion. Da muss man seine Stollen hin und wieder mal säubern.
Ja, wenn man am Ende als Gast dann mit 1-2 vom Feld geht, darf man vieles machen auf dem Rasen.
Aber ansonsten übrigens meiner Meinung nach guter Mann. Habt ihn jetzt ein paar Mal gesehen.
Dafür, dass er relativ schmächtig ist.
Macht einen sehr stabilen Eindruck hinten als Torwart.
Ist so, ja.
Ja, und dann kommt halt eben in der 89., 90. Minute die Stimmung zurück, weil eben der Notfall abtransportiert worden ist und denjenigen, wie gesagt, wir waren weit weg auf der Sitzplatztribüne, diejenigen im Umfeld offensichtlich die Information bekommen haben, die Person ist stabil,
ja.
Ist der Support wieder angefangen von beiden Seiten, es wird wieder lauter, wir hatten noch 4-5 Minuten Fußballspiel und dann kommt eben Julian Boccaccio mit dem Moment.
Genau.
Des Abends.
Genau, erst kommt noch die Chance von Heidinger, die du eben schon genannt hattest,
ja.
Übers Tor.
Ja.
Und dann, das Spiel war ja durch. Ne?
Ja, für mich war es ein klares 1-1.
Ja, wenn es 1-1 ausgeht, ist es auch in Ordnung. Und dann Julian Boccaccio, weiß ich gar nicht, was er sich da denkt. Also er hat auch ein Interview mit beim VfB, mit Fabian Speckmann gemacht. Sagt, er lupft den Ball über die ersten beiden Spieler rüber, will dann eigentlich schießen, sieht aber Moses Utuali. Ich glaube, ein Spieler wie er, der hat es einfach drin, der macht das einfach, der sieht das, der weiß, muss hier zweimal mit der Hüfte wackeln, dann bin ich da durch, dann nimmt er noch den dritten, dann spielt er noch den vierten, den Ball vor den Füßen weg. Das ist natürlich eine Situation, wie man sich die wünscht, wie so ein Spiel gar nicht schöner ausgehen kann. Auf der anderen Seite für Emden natürlich katastrophaler kann es nicht sein am Ende. Das macht ja den Fußball aus, also deswegen kommst du ja und guckst dir das an, deswegen arbeiten wir beide hier, du mehr als ich, in diesem Beruf. Das ist ja das Schöne daran und Boccaccio, muss man ehrlich sagen, der spielt nicht 90 Minuten tollen Fußball.
Da sind viele Fehler bei.
Also der verschleppt auch mal das Spiel. Fossi hat es selber gesagt in seinem Pressestatement nach dem Spiel. Aber den musst du halt drin lassen für diese 93. Minute. Also Wahnsinn, den darfst du ja niemals rausnehmen. Auf der anderen Seite auch. Ich glaube, 77. oder so war der Wechsel, dass dann Schäfer und Utuali kommen für Brandt und Faklam. Faklam völlig in der Luft gehangen, das Spiel war gar nicht sein Spiel.
Ja.
Wo du aber auch dann eine Viertelstunde lang denkst, also warum spielt jetzt Moses Utuali? Er hatte mit dem Spiel auch nichts zu tun bis zu der Situation. Und dann ist er eben dann da. Da muss er stehen, da macht er ihn rein. Er hat ja auch keinen, also Utuali hat auch keinen Bombenschuss. Er hat auch 2-3 Mal vor aufs Tor geschossen, das war immer so Kategorie Kullerball. Selbst das Tor, also kann man sich nochmal angucken, also er zerfetzt jetzt nicht das Netz, sondern der wird komplett freigespielt, schiebt ihn mit links ins kurze Eck, da muss er hin, Torwart hat keine
Chance. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt aber nicht kritisch sehen.
Nicht negativ kritisch,
positiv. Innenseite hinhalten und auf die Ecke ist schon aus der kurzen Distanz, finde ich, der richtige Move.
Perfekt, zumal er eigentlich einen halben Schritt für den Pass, einen halben Schritt zu weit vorne steht und sich noch kurz ein bisschen fallen lassen muss. Aber es war toll gemacht, ich wollte das gar nicht negativ kritisieren. Ich meine nur, es ist keiner, der mit dem Huf da irgendwie einen in den Winkel jagt. Deswegen war das, und da schließt sich ja der Kreis, deswegen war die ganze Situation ja wie gemalt. Genauso muss es sein und dann steht er da und macht ihn rein. Und auch da wieder toll, derjenige, der am meisten gescholten ist, der natürlich an Mats Faklam nicht vorbeikommt, wenn Fossi nicht wieder die schöne Idee hat, die ich so liebe, mit zwei Stürmern zu spielen. Der ist einfach hinten dran und das ist auch sportlich begründet, dass er hinten dran ist. Das liegt nicht nur am System, das liegt auch daran, dass er im Vergleich zu Mats Faklam, der etwas schwächere Stürmer ist, und ihm dann diesen Moment zu schenken, würde ich fast schon so sagen, er hat das gut gemacht, wirklich gut gemacht, toll, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Aber 95% des Tores gehören ja nun mal Julian Boccaccio.
Ja.
Da passt natürlich dann alles. Ne?
Ja, man muss sagen, dass ich dir zwar mit allem, was du gerade gesagt hast, recht hat, aber Moses Utuali hat jetzt schon in den letzten Wochen das ein oder andere Mal einen großen Einfluss gehabt. Hat ja auch 2-3 Mal gestartet, hat gegen Hannover eine wichtige Rolle gespielt.
Gegen Hannover hat er das Spiel gewonnen, das muss man sagen, in der zweiten Halbzeit.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese klare Verteilung, weil es führt natürlich kein Weg an Faklam vorbei. Und das sieht ja Moses Utuali.
Ja.
Dass ihm vielleicht sogar hilft, dass er einfach weiß, da ist einer, der ist richtig, richtig gut, da komme ich gerade nicht vorbei, egal, ich mache mein Ding weiter und wenn ich reinkomme, versuche ich zu helfen.
Musst du ihn mal fragen nächstes Mal. Mir ist aufgefallen, dass er, also ihm wird manchmal, ja, und unterstellt, vorgeworfen ist zu ein großes Wort. Also man beobachtet ihn nach den Siegen, die Mannschaft steht ja immer vom Block und hüpft und feiert und er ist immer der, der so ein bisschen so daneben, mittendrin steht, aber nicht viel hüpft, nicht viel lacht auf den Bildern. Man kann ja danach immer dieses Gruppenfoto sich angucken, Siegerbild. Da gibt es viele, die sagen, guck mal, Moses, der ist ja richtig dabei und so. Das habe ich ihm nie unterstellt, dass er nicht richtig dabei ist. Er ist einfach ein anderer Typ. Er ist jetzt nicht derjenige, der vorweg tanzt. Dieses Mal, habe ich extra darauf geachtet, war er aber mit dem Hüpfen und mit dem Strahlen sowas von dabei. Also wenn es nach der Situation nicht gewesen ist, dann hätte ich mir auch Sorgen gemacht. Also ganz, ganz toll.
Wir haben gelernt, Henning Menke würde höher hüpfen nach solchen Siegen.
Ja, wie ein voller Kühlschrank.
Ja, und das wollte ich auch nochmal zum Thema Julian Boccaccio sagen. Dario hat eben im Statement gesagt, 13 Vorlagen, das stimmt nicht genau, es sind 13 Torbeteiligungen. Wir reden jetzt über 4 Tore und 9 Vorlagen in der Regionalliga Nord plus das Siegtor in der 120. Minute im Landespokal gegen SV Meppen. Das sind Zahlen, boah, das könnte schwer werden im nächsten Sommer, den Mann zu halten, wenn er so weitermacht. Wobei, wenn man in die dritte Liga aufsteigen würde, aber Henning, wir sind noch weit weg.
Du hast es dir selber erklärt und an solche Szenarien wie Spieler abgeben müssen, wollen wir noch nicht denken. Ich denke bei dem Tor von Julian noch an eine ganz andere Sache.
Tor von Moses, aber ja, kannst sagen Tor von Julian.
95% Julian, 5% Moses. Du weißt, was ich meine. Nein, denke an eine ganz andere Sache, da bin ich gerade auch schon gedanklich, weil es eine ganz emotionale Sache ist. Ich sag mal den Namen nicht, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz persönlicher Moment gewesen ist. Der VfB Oldenburg hat einen Gesellschafter, der schon immer dabei ist, der quasi VfB schlechthin ist. Ich bin jetzt das 34. Jahr dabei, so lange ist er auch schon da, schon länger. Derjenige, der am Ende eigentlich jedes Jahr den Bums bezahlt, das kann man eigentlich mal sagen. Ein VfBer durch und durch, ein gestandener Mann im besten Alter, der sich um Geld keine Sorgen machen muss, der wirklich... Ja, also der kann sich da alles erlauben, der ist einfach immer da und man könnte auch denken, der sitzt auf der Tribüne, guckt sich die Spiele an, freut sich, wenn er nachher Schnittchen kriegt und ein Prosecco und dann ist gut. Der Mann geht nach dem Spiel, also solange ich denken und leben kann, zum ersten Mal von der Tribüne runter auf die Tatanbahn auf den Platz, lässt sich das Trikot von Julian Boccaccio geben, kommt nach dem Spiel mit dem Trikot über die Schultern gehängt, sodass man Namen und Nummer sehen kann, ins VIP-Zelt, freudestrahlend wie ein kleines Kind an Heiligabend und freut sich einfach über dieses Tor, über diesen Sieg, über die Tabellenführung, über die Aussicht, dass dieser Verein wieder hochkommen kann. Das war für mich wirklich also ein Moment, den werde ich auch nicht vergessen, genauso wie das Tor. Also es gehört zu dieser Geschichte dieses Tores dazu und ich freue mich schon, wenn wir in 30 Jahren drüber reden.
Ja, schön, herrlich. Nette kleine Anekdote. Wir kommen noch mal einmal zurück zum Trainer zum Abschluss des Spiels, damit wir noch mal ein bisschen was zu schmunzeln haben. Aber nicht nur zum Schmunzeln, sondern der Teil der folgenden Aussage hat natürlich auch etwas, wo Auswirkungen auf den VfB, worüber wir noch mal kurz reden wollen. Also, ich habe Dario Fossi noch mal darauf angesprochen, dass er die zweite Halbzeit... Ich habe gesagt, das ist auch als Erklärung wichtig, wie sein Statement beginnt, dass er ab der 60. Minute mehr oder weniger nur noch auf seinem Platz gesessen hat, ist mir aufgefallen. Habe ihn gefragt, ob das mit dem Notfall was zu tun hatte oder mit den sportlichen Gründen. Hier ist seine Antwort.
Also ich korrigiere, ich saß direkt zum Halbzeitbeginn. Ich bin ein, zweimal aufgestanden. Ich wollte es heute nicht. Ich stehe sonst immer, ich habe es heute auch immer probiert, weil ich habe das Gefühl gehabt in der ersten Halbzeit, dass auch das gesagt, das ist sehr ambivalent. Ich muss schon aufpassen, wie ich das sage. In der ersten Halbzeit war es einfach nicht mein Fußball. Ich konnte mich damit einfach nicht identifizieren. Und hab meine Worte gesagt in der Halbzeit und habe dann gesagt, jetzt muss die Mannschaft einfach auch machen und habe mich hingesetzt, was sehr untypisch ist für mich. Es war schön, mal so ein Spiel zu sehen. Aber ich wollte heute dann in der zweiten Halbzeit, hab ich die Mannschaft eigentlich fast so komplett alleine machen lassen. Ich habe wenig Input reingegeben, reingerufen, ein, zwei Mal. Weil es hat mich wirklich getroffen. Dieses Spiel hat mir heute sehr zugesetzt und ich bin wieder froh, dass diese Mannschaft aber so ist, wie sie ist, weil sie kann auch mal Phasen haben, die nicht so gut laufen. Und dann hat sie eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo wir verdient auch die Tore schießen. Und natürlich, wenn du in der 94. Tor schießt, dann brauchen wir nicht sprechen, das ist dann glücklich für uns, dass wir kurz vor Schluss ein Tor schießen und ärgerlich für den Gegner. Aber wir haben uns zwei Tore verdient. Wir hätten aber auch nicht meckern dürfen, wenn Emden das zweite Tor macht. Und so schlussendlich ist es dann ein Spiel, was du vielleicht unschieden spielst und dann einen Geistesblitz brauchst. Und das hatten wir mit Julian. Und ich habe diesmal 45 Minuten gesessen.
Ich habe dieses Mal 45 Minuten gesessen, am Ende nochmal hinten raus.
Herrlich, herrlich.
Ja, herrlich. Zwei Ebenen. Die erste Schmunzelebene, ich konnte mich mit dem Fußball nicht identifizieren. Das war nicht mein Fußball.
Ja.
Ich habe die Mannschaft allein gelassen mit sich in der zweiten Halbzeit. Das ist die erste Ebene, über die wir einfach nochmal kurz, wir sind hier eine Unterhaltung, ein Unterhaltungspodcast, nochmal kurz schmunzeln dürfen. Wir sind wieder beim Papa, der persönlich getroffen, wie er, ich war getroffen, hat er ja auch gesagt.
Ja, total. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Also ich finde das, ich habe es ja eben schon zu der anderen Aussage gesagt, es ist einfach super herzlich und super schön. Und wenn das ein Bundesliga-Trainer nach einem Bundesligaspiel gesagt hätte, wäre das für immer in den Saison-Classics und jeder würde das wissen, in ganz Deutschland, könnte sich jeden darauf ansprechen. Es ist wirklich granatenstark. Die Ebene, ich habe die Jungs machen lassen, ich habe da mal 45 Minuten gesessen, schön auch mal ein Spiel so zu sehen, sagt er. Das ist alles auch...
Erste Reihe, kostet sonst.
Erste Reihe, er kriegt da sogar noch Geld für. Nein, aber das ist für ihn tragisch und für uns aus der Außenperspektive interessant und am Ende gewinnst du 2-1 und alles ist gut und alles ist richtig. Man kann aber auch sagen, das finde ich schon krasse Aussagen, ne? Dass der Trainer sagt, ich identifiziere mich damit nicht, in zweiter Halbzeit setze ich mich hin. Er hat auch gesagt, ich habe die Jungs dann machen lassen, die Spieler machen lassen, nicht viel Input gegeben. Also wenn du es am Ende 1-2 verlierst, dann musst du aber auch fragen, warum hat der Trainer denn nichts gemacht, außer zweimal zu wechseln. Das muss man, wäre auch eine legitime Frage gewesen. Also so ist alles gut, aber es hätte auch anders ausgehen können.
Absolut, aber das ist eben irgendwo dann die zweite Ebene. Die Mannschaft ist in der Lage, sich dann daraus zu befreien.
Und der Trainer weiß es. Der Trainer weiß es und lässt sie.
Natürlich passiert das alles auf dem Platz und man kann auch immer schwer sagen, inwiefern überhaupt die lautstarken Kommandos dann so richtig eine Rolle spielen während eines Spiels. Klar, also natürlich schon Einfluss, indem man taktisch was umstellt oder gewisse Anweisungen gibt, aber letztlich müssen es die Spieler auf dem Platz lösen. Und irgendwie zeigt es ja auch, dass es eine gute Mannschaft-Trainer-Verbindung ist, auch wenn der Trainer mal schweigt und sitzt.
Sagt,
es klappt dennoch.
Es sagt so viel über dieses Gefüge und über die Menschen und das, worüber wir ja seit Jahren reden, dass Dario die Leute erreicht im Kopf, im Herzen. Und also siehst du, wie er dabei ist. Also da könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden, wie schön einfach dieses Statement ist. Und es ist einfach ehrlich. Es ist ja keiner, der sagt, der sitzt jetzt da und spielt irgendwas, damit es in der PK lustig klingt und man coole Instagram-Videos draus machen kann. Sondern das ist einfach so. Der sagt das, wie es ist. Ich habe ihn nachher extra nicht mehr. Ich wollte im Zelt eigentlich nochmal fragen nachher, wie, also wegen der Wechsel. Und ich habe das ja auch gesehen. Er hat ja echt viel gesagt. Er war ja stumm. Hat manchmal mit Marius...
regungslos
teilweise. Ja, mit Marius Ebbers manchmal die Köpfe kurz zusammengesteckt, aber ansonsten war gar nichts. Ich wollte ihn auch fragen, also was dann da los war. Ich habe ihn extra nicht mehr angequatscht, weil der Mann arbeitet da, ne, und ich bin da in meiner Freizeit. Das hat man ihm auch angesehen, dass er durch war. Ich glaube, er ist auch früh ins Bett gegangen, nehme ich an, danach. Also viel war da nicht mehr. Das finde ich schon, das sind ganz viele bemerkenswerte Aussagen.
Absolut. Ein bemerkenswerter Sieg, bemerkenswerte Aussagen, eine weiterhin bemerkenswerte Serie mit 11 Siegen aus den letzten 12 Spielen. Es ist nach wie vor eng. Braucht das ein Asselgewinn, 1-0 bei Altona 93. Meppen fiedelt Blau-Weiß-None 4-0 weg und entlässt damit Uwe Mörle. Ich finde es schade, ich habe es vor der Saison gesagt. Erstens finde ich, ist ein super Typ. Und zweitens führt mich hier Blau-Weiß-None Woche für Woche mit meinem Meistertipp vor und ist inzwischen Vorletzter.
Ja, ich lasse es so stehen. Ich hätte gerne, vielleicht weil du Meppen sagst, Meppen spielt eine beeindruckende Saison. Ja. Wenn die gewinnen, dann schießen die auch alles kurz und klein.
Inzwischen mehr Tore als der VfB, 46, VfB also, hat 44.
Also wirklich, da ärgert, das ist jetzt meine Vermutung, da ärgert man sich tot über den VfB Oldenburg. Ich wäre gerne Mäuschen gewesen in der 93. Minute in Meppen, die ja auch dieses Spiel verfolgen. Wir verfolgen ja auch die Meppner Ergebnisse. Also da wird der eine oder andere wirklich zusammengebrochen sein und langsam verzweifeln. Was ich den Jungs nicht wünsche, alles Gute, dürfen gerne Vizemeister werden, aber das ist, muss ja für Meppen auch im Augenblick wirklich bodenlos sein, um bei dem Wort zu bleiben.
Das Wort dieser Folge. Henning, bevor wir zum Schluss kommen, noch ein kleinen Tipp, den ich mal wieder loswerden möchte.
Eieiei. So wieder wie Blau-Weiß-Lohne oder hast du einen Podcast für uns?
Ich habe lieber einen Podcast für uns, weil in der anderen Richtung bin ich so sehr auf dem Glatteis unterwegs, dass man, also so sehr kann man nicht ausrutschen. Zwischen Pausenbrot und Perspektive ist der Ausbildungspodcast der NWZ in Kooperation mit der IHK Oldenburg. Host Julian Reusch spricht mit Auszubildenden, AusbilderInnen und vielen anderen darüber, wie der Weg von der Schule ins Berufsleben gelingt. Es geht um Chancen, Herausforderungen und echte Erfahrungen aus der Ausbildung. Neue Folgen erscheinen alle 14 Tage freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Henning, Samstag, Nachmittag bzw. späten Mittag geht's nach Flensburg zur Weiche. 13:30 Anstoß.
13,
das macht 30. schon was mit dir, ne?
Ja, das finde ich, ich finde es bodenlos. Also, Also 13.30 Uhr auswärts in Flensburg. Und das ist in Flensburg oft so, dass die da mittags spielen. Das finde ich, wer soll denn da hinfahren? Also das finde ich nicht in Ordnung, muss ich sagen.
Ja. Ich sage mal so, das Frühshoppen muss schon sehr frühzeitig starten.
Ja, und man kann nur hoffen, ich gehe auch davon aus, weil der Verein gelernt hat, dass die Mannschaft am Tag vorher anreist. Haben wir schon viele Geschichten mit Elbtunnel und 5 Minuten vor Anpfiff erst ankommen und so gehabt. Da haben wir ganz viele Punkte liegen gelassen. Und nicht nur wir, aber viele Gegner. Ja, muss man durch. Ist ein ekliges Spiel, aber auch das wird irgendwie geschafft werden.
Ja, rein sportlich war ich hier Flensburg, Tabellensechster und so richtig schlau, ich lese die mal vor, werde ich aus den letzten Wochen da nicht. Die haben schon mal den Trainer vor einigen Wochen gewechselt, weg von Ex-Oldenburger Thorsten Fröhling hin zu Tim Wulff, sind seitdem grundsätzlich stabiler geworden, aber wenn ich mir jetzt die letzten 5 Ergebnisse angucke, sehe ich ein 0-4 zu Hause gegen den SSV Jeddelo. Chancenlos, wir sind ja bei Jeddelo eng dran, da war nachher das Resümee, dass das Spiel noch eher hätte höher ausgehen können. Dann ein 2-2 beim Bremer SV, ich sag mal, ja, okay, solides, kein besonderes Resultat, aber ein solides Resultat. Dann folgt ein 5-3 zu Hause gegen den SV Meppen. Da sage ich nur wow.
Ja, bei miesem und dann, Wetter und schlechtem Platz, wie man hört.
Ja. Und dann folgt in der vergangenen Woche mittwochs ein 1-3 im Landespokal beim eigentlich relativ formschwachen VfB Lübeck. Aber gut, kann mal auswärts passieren. Und jetzt am letzten Wochenende ein 2-3 bei Aufsteiger Schöningen. Ja, Konstanz sehe ich da nicht. Außer so. Viele Gegentore erkenne ich.
Ja, viele Gegentore. Zu Beginn der Saison haben sie auch sehr viele geschossen. Mhm. Haben zum Beispiel auch ein 3-2 Heimsieg gegen Drochtersen dabei. Etwas, was sie den.
Also, bis jetzt muss man sagen, Flensburg einer der besten Helfer des VfB.
Gott sei Dank. Ja, aber den Sieg gegen Drochtersen haben sie dem VfB voraus. Ja, ganz, ganz merkwürdige Saison. Kann man ganz schlecht einschätzen. Flensburg eigentlich immer ein sehr, sehr guter Gegner gewesen, hat immer oben mitgespielt, ist auch schon Meister gewesen, war schon in der Aufstiegsrelegation, hat jetzt 2 ganz schwere Jahre hinter sich, fast abgestiegen. Waren jetzt vor der Saison, wenn man Experten und Trainer gehört hat, wieder so im erweiterten Kreis, also dass sie Sechster sind, kommt jetzt nicht überraschend. Also zwischen 4 und 8 hat man die schon gesehen. Finde ich ganz schwer von außen einzuschätzen.
Ja, man muss dazu sagen, Sechster hört sich ja relativ gut an. Man muss aber auch sagen, dass die Lücke, die die ersten 4 hinter sich haben, ist riesig. Da beginnt eigentlich mit einem riesigen Abstand dann das breite Tabellenmittelfeld. Man könnte sagen, theoretisch ab Platz 5 kann auch jeder absteigen. Das wird natürlich den Mannschaften 5. Phoenix Lübeck, 6. Flensburg, ich glaube 7. ist Werder Bremen 2. Die sind alle zu gut, um da unten reinzurutschen. Aber rein theoretisch von den Punkten, weil auch unten dieses Wochenende viele Mannschaften gepunktet haben. Schöningen, Hannoverscher, der HSC Hannover, so St. Pauli 2 übrigens, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen, trotzdem noch Letzter, sind im Kommen. Irgendwie so ein bisschen Wundertüte, aber ganz sicher keine einfache Aufgabe.
Überhaupt nicht. Und es ist ja irgendwie auch so ein komischer Verein. Also es ist ja der alte ETSV Weiche gewesen, also dieser Eisenbahnerverein, der dann mit viel Geld da in diese Regionalliga gepäppelt worden ist, der dann vor einigen Jahren fusioniert ist mit Flensburg 08, was eigentlich früher der große Fußballverein in Flensburg gewesen ist. Jetzt ist es Weiche Flensburg 08, so ein bisschen zusammengeschustert, um da die Kräfte zu bündeln. Ja, es ist für die Regionalliga Nord ein großer Name, der sich aber nicht groß anhört. Ganz viel sportliches Durcheinander. Dann fährst du dahin, das ist irgendwie immer, da ist immer schlechtes Wetter. Ich habe da auch schon im Gästeblock gestanden bei Nieselregen und 4 Grad. Das war in der Saison 15/16, da haben wir dann 0-0 gespielt.
Das hört sich nach einem tollen Ausflug an.
Ja, das ist so, also doch, also fahrt da alle hin, vielleicht packt es mich auch noch Samstagmorgen und ich weiß nichts mit dem Tag anzufangen. Aber das ist immer so ein Spiel, weiß ich nicht, es gibt diese Kategorie Jeddelo Emden, wo wir uns immer sehr, sehr schwer tun. Und Flensburg hat nochmal so einen anderen Charme, so ein bisschen so, boah, da musst du hin und da musst du dich echt zusammenreißen und die können auch Fußball spielen, die können dir richtig wehtun, aber eigentlich müsstest du es packen, das ist so mein Gefühl.
Ja, was finde ich aus Oldenburger Sicht Hoffnung macht, außer jetzt natürlich einfach die starke Form und die Qualität im Kader, ist eben die Anzahl der Gegentore, wenn ich mir das nochmal angucke, sind das 3 im Schnitt in den letzten 5 Spielen, 3, 3, 3, 2 und 4.
Der VfB schießt immer noch.
Und insgesamt 34 Gegentore, ja. Und wir reden dann halt über den VfB, der in dieser Saison offensiv einiges daher macht.
Der immer noch einen Schnitt von über 3 Toren pro Spiel hat.
Ja. Das macht uns doch Hoffnung, dass das am Samstag so weitergehen kann. Ja, Henning. Schön war es mit dir. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge war nicht zu bodenlos. Und euch hat's gefallen. Wir hören uns wie immer nächste Woche wieder und blicken gespannt am Samstag nach Flensburg. Bis dahin, ciao.
Ciao. Und wenn man solche Spiele wie gegen Kerkers Emden gewinnt, dann wird man Meister und steigt in die 3. Liga auf. Alles Gute.